The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe des Ego FM Talk Radios. Charaktere und Persönlichkeiten begrüße ich hier ja jeden Mittwochabend, so auch heute. Und da freue ich mich sehr über seinen Besuch. Er ist Schauspieler, er ist Comedian, er ist Kabarettist und er ist ein richtiger Urbayer. Humorvoll, ein bisschen böse, aber nie bösartig oder, wie die Süddeutsche Zeitung auch schon bemerkte, schwarzer Humor. So lässt er sich gut beschreiben. Sein aktuelles Bühnenprogramm nennt sich Hybrid. Darüber werden wir unter anderem auch sprechen. Schön, dass du da bist, Simon Pierce.
Servus, hallo, schwarzer Humor.
Schwarzer Humor. Also ich habe da jetzt auch ein paar Sachen ausgelassen tatsächlich, wie zum Beispiel den Autoren und auch den Podcaster und den Liebhaber für Caps.
Oh, das steht auch. Wo hast du das her?
Ja, das habe ich so
fast persönlich für mich.
Genau, das habe ich rausrecherchiert. Darf ich kurz mal aus dem modischen Bewusstsein heraus fragen, wie viel du daheim hast? Weil ich sehe tatsächlich auf jedem Foto immer ein anderes.
Ich habe unfassbar viele Caps. Ich glaube, es sind, also ich habe mal mit Bavarian Caps, wie heißt das, Adventskalender gemacht. Da mussten die Leute schätzen. Das war vor 2 Jahren Weihnachten und da waren es schon 68, glaube ich. Was? Und mittlerweile sind es bestimmt über 90, denke ich mal.
Und wie kann man sich das vorstellen? Gehst du morgens quasi vor deinen Cap-Schrank und überlegst dir, was heute passen könnte? Oder wird das rausgelegt?
Wie man auch auf den Fotos sieht, jetzt nicht unbedingt der modischste Mensch auf der Welt, aber wo ich irgendwie schon Wert drauf lege, ich schaue immer, dass ich zum Beispiel entweder meine Schuhe und die Kappe farblich irgendwie einigen oder überhaupt, ich schaue, dass die Klamotten so ein bisschen zueinander passen und ich habe das irgendwann mal angefangen und ich komme dann immer raus aus dem Strudeln. Jetzt wenn ich dann so ein, weiß ich, dann kaufst du dir so ein lilanes T-Shirt, dann denkst du, ja, fix, jetzt brauche ich lilanes Kappe.
Simon, du stammst aus einer Künstlerfamilie, du bist in der Nähe von München in Puchheim aufgewachsen.
Puchheim!
Du hast das Örtchen mal als Satellitenstadt beschrieben, weil man da irgendwie so zwischen Land und Stadt quasi irgendwie.
Ja, es ist so auch tatsächlich irgendwie so ein Hybrid zwischen Stadt und Dorf. Weil früher wurde immer gesagt, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Mittlerweile ist Puchheim sogar auch eine Stadt. Und ich glaube, das hieß damals wirklich so, in den 60ern, 50ern sind die so entstanden, so Satellitenstädte. Mhm. Das quasi die Leute, die in der Stadt gearbeitet haben, aber so ein bisschen draußen gewohnt haben. Und das ist eben so Puchheim, Lochhausen, oh Gott, ich will jetzt nicht mehr zu nahe treten, vielleicht Lochhausen, eine wahnsinnig riesige Stadt mit eigener Industrie, Gröbenzell.
Sind so ein bisschen S-Bahnhof.
Ja, Puchheim auch. Ja, sicher, selbstverständlich.
Man nennt es, oder man könnte es auch Speckgürtel nennen. Also genau. Der Speckgürtel von München. Wie war das damals für dich da in diesem Speck und in diesem Gürtel aufzuwachsen?
Mal, eigentlich war es schön. Also ich habe tatsächlich ja schon eine schöne Jugend gehabt. Ich denke es mir jetzt auch oft, wenn ich jetzt in der Stadt lebe mit meinem Sohn. Es war schon geil, dass man auch Garten hatte und einfach rausgehen konnte. Und dieser Klassiker, man ist draußen geblieben, bis die Laternen angegangen sind. Insgesamt habe ich das voll gemocht. Ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht, aber die hätte ich wahrscheinlich überall gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Puchheim speziell schlimmer war als anderswo. Mhm. Aber bei mir überwiegt tatsächlich eigentlich die positive Erinnerung, weil es schon cool war. Und meine Freunde, mit denen ich heute noch befreundet bin, die habe ich da kennengelernt. Und es ist halt so eine andere Art Gemeinschaft. Man geht halt zu Fuß zur Schule und dann geht man am Fußballplatz und dann ist man im Fußballverein mit den gleichen Jungs, mit denen man in der Schule war und so. Das ist schon ganz schön.
Der Metzger kennt einen, der Friseur kennt einen, der Postbote kennt einen.
Genau. Das geht mir jetzt leider in München auch, also zum Glück in München auch so. Also ich bin in Heidhausen hier lang gelebt und da ist auch so. Da kenne ich meinen Gemüsemann immer noch, obwohl ich nicht mehr da lebe und meinen Metzger. Und das ist schon, ich mag das so. Ein bisschen dieser Vorwurf von München, dass es eine größte Dorf der Welt ist. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass es so ein bisschen entschleunigt ist bei uns.
Ich mag das tatsächlich auch nicht. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen, in einer anderen Großstadt zu leben. Ich komme auch vom Land, aus dem Chiemgau und schätze das schon sehr, dass man hier doch ab und zu auch mal seine Ruhe haben kann.
Ja, voll.
Sag mal, ich habe gehört, dass du in der Schule schon immer ein Klassenclown warst, der irgendwie die Leute zum Lachen gebracht hat. War dieser Humor vielleicht damals als Kind auch schon so ein Ventil für dich, das sich da so irgendwie bei dir eingetriggert hat?
Auf jeden Fall. Ich weiß tatsächlich nicht, was vorher kam, also ob ich erst den Humor hatte oder ein Quatschkopf war oder erst diese Anfeindungen, aber auf jeden Fall habe ich das gegen die Anfeindungen benutzt oder auch manchmal so, ich habe den Leuten, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit 8 Mile von Eminem, kennst du, wo er in diesem letzten Battle einfach alles Schlechte, was man über ihn sagen könnte, schon selber vorwegnimmt und damit keine Angriffsfläche mehr bietet. Und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen benutzt damals in meiner Kindheit. Gerade zum Fußball, wenn man dann noch mehr aufs Land raus ist, ich wusste, die Sprüche kommen jetzt, dann habe ich sie halt direkt selber gemacht. Ne? Also so, jetzt hat Billy Nackert, jetzt schauen wir mal, was fällt euch noch ein?
Was kommt noch so? Ja, genau. Deine Mama und deine Oma waren bayerische Volksschauspielerinnen. Deine Mama hat quasi die 7. Generation der Künstlerfamilie, ich sag mal, geleitet, in Anführungsstrichen damals. Dein Opa war auch Schauspieler und Marionettenspieler. Jetzt habe ich mich gefragt, kann man sich unter so vielen Kreativen, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein sehr unterhaltsames Leben oder kann es manchmal auch recht anstrengend sein?
Also ich persönlich kann sagen, ich hatte ein super unterhaltsames Leben und auch sehr schöne Kindheit und tolle Eltern. Und ich glaube, dieses Energetische und dieses Offene, was energetisch natürlich, also bei uns war es immer laut, im Positiven als auch im Negativen, aber diesen Umgang mit Menschen und auch diese ganzen Kollegen und Kolleginnen von meiner Mama, die ich dann kennengelernt habe und wie die untereinander waren, das war für mich eigentlich das Schöne. Deswegen hatte ich auch Bock auf diesen Beruf, weil ich dachte, das ist so cool, wie die alle lieb miteinander sind und Spaß miteinander haben und irgendwie Blödsinn miteinander machen und nicht halt, ich habe jetzt nie in ein Büro reingeschaut mit 6, aber ich glaube, da sah es wahrscheinlich anders aus. Und ansonsten, mein Opa, ja gut, da habe ich ja noch mitgekriegt als Marionettenspieler oder als Direktor vom Marionettentheater, aber da war dann auch gar kein, es war generell kein Druck auf mir drauf. Also es gab nie die Erwartung, dass ich diesen Beruf auch ergreifen muss oder sowas. Meine Mama war heilfroh, als ich dann mein Lehramtsstudium abgebrochen habe und dann doch die Schauspielschule gemacht habe. Da war ich so, Gott sei Dank, aber es hätte mir nie jemand irgendwie auferlegt.
Was normalerweise ja anders ist. Normalerweise möchte der Elternteil, dass der Sohn oder die Tochter nicht eben das macht, was man selbst macht. Man sieht ihn immer irgendwo anders, aber da war es wohl genau.
Ja, die Mama hat immer gesagt, das ist der schönste Beruf auf der Welt. Und das kann ich auch unterschreiben. Ich könnte mir jetzt auch nichts anderes vorstellen. Und deswegen, also mein Bruder hat damals eine Banklehre angefangen, mein älterer Bruder. Und das war für meine Mama das Schlimmste, was passieren konnte. Das war quasi seine Rebellion gegen das Elternhaus, die Banklehre.
Das können wir gut vorstellen. Dein Papa, lass uns auf dem kurz mal zu sprechen kommen. Charlie, der aus Nigeria stammte, der ist 1972 zu den Olympischen Spielen nach München gekommen, hatte ein Stipendium in der Tasche, hat deine Mama kennengelernt, die damals Hostess war und hat sie sofort geheiratet, quasi Liebe auf den ersten Blick. Er hat damals sein Politikstudium geschmissen und wurde Hausmann, quasi damit die Mama arbeiten gehen konnte, hat dann später auch ein Restaurant eröffnet, was ja auch ziemlich modern war für die damaligen Verhältnisse. Was war denn dein Papa für ein Mensch? Also inwieweit hat der dein Leben geprägt? Denn mit der Schauspielerei hatte er im Vergleich zum Rest der Familie wenig zu tun.
Nee, also mein Papa war ein total so ein ruhender Mensch. Der hat uns irgendwie, meine Mama hat die Energie gegeben, kann man sagen, und der Papa hat aber der Familie die Kraft gegeben. Das war so, hab mich auch mal an ihm, also im Nachgang auch voll fasziniert, auch als Eigenschaft, dieses Mal eben erstmal durchschnaufen, bevor man reagiert. Also Mama ist, oder war, sie lebt leider auch nicht mehr, sehr impulsiv. Mein Papa war schon eher so, dieser Fels in der Brandung. Ich sage mal, der Papa war der Mond, den hat man nicht so wahrgenommen, aber der hat trotzdem so die Zeiten gelenkt. Und die Mama war die Sonne, die hat halt die Energie gegeben und die war da und jeder hat sie gesehen, die kam in den Raum und bäm. Und den Mond spürt man ja nur so und das war mein Papa. Und tatsächlich, und ganz wichtiger Mann, Mensch auch für mich in Sachen Erziehung, weil der tatsächlich uns, meine Mama war total live and let die und Kinder brauchen keine regelmäßig, so ein bisschen natürlich hat die uns auch erzogen, aber der Papa hat uns dann trotzdem klar auch gezeigt, hey, man muss Acht geben und man muss auch gewisse Sachen beachten im Leben. Also der war ja vielleicht auch durch seine Hautfarbe und seine Erfahrung war der sehr, sehr korrekt, was ich auch bin. Also ich bin auch in meinem Freundeskreis der bloß nicht anecken will, also gerade im öffentlichen Raum. Ich mache schon Schmarrn und so, aber was klauen oder irgendwie zu laute Musik. Ich bin der leiser dreht, bevor die Nachbarn klingeln quasi. Obwohl ich auf der anderen Seite irgendwie immer behaupte, ich bin so ein Freak, aber das kommt von meinem Papa tatsächlich.
Wenn man dich bei Instagram verfolgt, und ich liebe das wirklich, diese Stories aus deiner, ich sag mal, aus der intimen Zone, quasi aus der Family Zone von daheim, wie ihr miteinander umgeht, wie viel Quatsch da herrscht, wie viel Humor da irgendwie in der Luft liegt. Hast du dieses Konzept vielleicht auch so ein bisschen aus deiner Familie rauskopiert? Ist das so eine Leichtigkeit, die es bei dir auch gab?
Ich hab's halt so gelernt wahrscheinlich ein Stück weit und ich brauche das auch. Also die Lisa ist tatsächlich, unabhängig von allem anderen, was sie so wunderbar macht, ist für mich total wichtig, dass sie eben auch diesen Humor hat und dass sie auch mal ein bisschen durchgeknallt. Also meine Frau ist ja fast mittlerweile, muss ich sagen, durchgeknallter als ich. Aber das macht halt Spaß, dass man eben auch mal so einfach freidrehen kann und auch noch, wenn wir auch noch mit 50 machen, auch noch mit 60 und wir lachen und wir schauen uns mal an und können beide, weißt du, wenn man so tonlos lacht. Ja. Und das ist einfach geil. Wir sind jetzt auch noch nicht mega lang zusammen, aber auch nach 8 Jahren können wir das einfach noch, dass wir uns einfach übereinander totlachen oder die gleichen Gedanken haben und deswegen uns totlachen. Und ich mag das. Ich weiß nicht, wie mein Sohn irgendwann mal das Ganze bewertet, wenn er 15 ist. Vielleicht macht er auch eine Banklehre. Ich weiß
es nicht. Aber noch findet das lustig.
Nochmal
kurz zurück zu deinem Papa, der ist dann mit 59 an Krebs gestorben. Du hast dann dein hast du vorhin schon angesprochen, Lehramtsstudium abgebrochen und hast du mal gesagt, dein Hans Guck in die Luftwesen komplett verloren dadurch erstmal. Wie sehr hat dich denn der Verlust des Papas verändert in der Zeit oder die Zeit danach quasi?
Also komplett verloren habe ich es nicht, muss ich sagen. Das wäre schlimm, aber ich bin auf jeden Fall ernster geworden ein bisschen oder zumindest dieses gar nicht übers Leben nachdenken habe ich so ein bisschen verloren. Das eben, ich habe gemerkt, hey, es ist endlich, ist so richtig, das, also es war wirklich eine Watschen für mich, ist auch heute, ich bin auch ein traurigerer Mensch geworden. Ich bin immer noch sehr fröhlich, aber diese Traurigkeit war vorher bei mir nicht so vorhanden, also eine richtige manchmal Melancholie. Also ich kann heute noch über meinen Papa weinen, ist 20 Jahre, jetzt kam meine Mama noch dazu. Manchmal sitze ich einfach, was ja auch schön ist, und einfach Musik hören, und weil ich hier gerade bei euch vom Studio quasi den Baum rauschen sehe und sowas mal anzuschauen und sich an sowas auch irgendwie, von sowas berühren zu lassen. Ich glaube, das hatte ich vorher nicht so, weil da war ich zu schnell im Kopf und immer weiter, weiter, weiter. Und wenn was passiert, ja, hilft dir nichts, in die Hände spucken, weitermachen. So denke ich heute auch noch, aber ich habe schon noch Momente, wo ich einfach mal in mich gehe und eben, ja, dieses Vermissen von Personen und dass sowas auch passieren kann, das war halt für mich komplett neu. Und es waren wirklich zwei sehr wichtige Menschen für mich. Also, und das wird auch nicht, zum Glück irgendwie auch nicht aufhören, weh zu tun, weil wäre schlimm, weil das zeigt nur, wie wichtig sie wirklich waren.
Ja, voll. Deine Mama war ja auch Volksschauspielerin. Ich habe sie als Kind tatsächlich schon immer gesehen, wenn ich bei meinen Großeltern abends den Komödienstadl oder das Kindkörper Volkstheater gesehen habe. Also sie hat mich tatsächlich auch eine Weile begleitet und mitgeprägt. Und du hast vorhin gerade gesagt, sie war stolz darauf, dass du auch den Weg des Schauspielers einschlägst, quasi damals, als du dich entschieden hast, das Lehramtsstudium abzubrechen. Was denkst du denn, was wäre aus dir geworden, wenn du es nicht gemacht hättest? Wärst du jetzt so ein strikter Lehrer mit Aktentasche, der irgendwie Deutsch gibt?
Ich glaube tatsächlich, wenn ich mein Leben betrachte, es wäre irgendwann über kurz oder lang darauf hinausgelaufen. Und deswegen ist es auch gut, so wie es passiert ist. Und auch, ich habe bestimmt noch diesen Umweg gebraucht über das Lehramtsstudium. Aber ich glaube, ich wäre auf jeden Fall da. Dafür habe ich zu sehr auch diesen Drang, Leute zu unterhalten, Leute zum Lachen zu bringen und in dem Büro oder sowas, dann auch als Lehrer. Ich hätte es ja nicht.
Aber vielleicht wärst du ein super Lehrer geworden dadurch.
Ja, das denkt man immer, aber das wäre nur, wenn ich genau als Lehrer so sein könnte, wie ich will. Das Schöne jetzt an der Bühne ist ja, ich kann das genauso machen, wie ich möchte. Also zumindest als Comedian und als Schauspieler kann ich Sachen ausleben, wo ich halt mal Bock drauf habe oder so. Aber als Lehrer leider kann man das halt oft nicht so. Ich glaube, es gibt Lehrer, die kriegen das saugut hin, aber du trotzdem ist ja immer noch der Apparat über dir. Du hast Lehrpläne, du hast Lehrprüfungen, du hast irgendwelche Vorgaben vom Kultusministerium, die dann sagen, oder irgendwelche Eltern, der Sohn ist schlecht in der Schule, dann sagen, ja, der Lehrer macht ja auch nur Quatsch. So.
Ja.
Dann bist du als Lehrer immer schuld von allen Richtungen.
Ja. Und auf der Bühne kannst du es auf andere abschieben.
Ja, auf der Bühne bin ich auch an allem schuld, aber dann mit Genuss.
Mit Genuss. Du hast ja relativ früh schon tatsächlich geschauspielt, auch als Kind, so zwischen 9 und 10 Jahren, habe ich jetzt bei der Recherche entdeckt, hast du tatsächlich in einer meiner Lieblingssendungen von früher mitgespielt, zwei München in Hamburg, mit Uschi Glatt und Helmer Wepper. Wie war das damals für dich, da mit so solchen Namen vor der Kamera zu stehen, oder war das für dich total abstrakt?
Das waren für mich überhaupt keine Namen. Also ich habe mit der NC Fuchs, glaube ich, meine Szene gehabt, das war auch nur eine kleine Szene, und das war aber mir, also wurscht, weil ich die nicht kannte. Also ich hätte es geiler gefunden, mit Gustl Beyer mal zu drehen, weil den kannte ich als Meister Eder. Aber NC Fuchs hat mir halt nichts gesagt. Und was schon, mir ist es komischerweise, vor kurzem erst hat mir das eine Bekannte, das lief jetzt in der Wiederholung. Und die lebt lief über alle Wiederholungen, aber die lebt halt in Norddeutschland. Dann schickt sie mir ein Video, so, sag mal, bist das du? Und war witzig, ja. Das war auch nur eine ganz kleine Szene.
Aber trotzdem warst du da schon irgendwie verbandelt in dieser Industrie.
Ja klar, durch die Mama halt natürlich. Also ich habe relativ früh angefangen, weil meine Mama war auch Sprecherin beim BR, Rundfunk und Hörspiele und so. Und dann brauchen die natürlich da auch Kinder für Kinderrollen. Und dann nehmen die gerne Leute, Kinder von Sprechern und Sprecherinnen, weil die dann die Eltern dabei sind. Dann kann man bei dem Studio abfrühstücken und so. Und so bin ich halt zum sehr früh an Hörfunk gekommen. Und darüber dann irgendwann mittelfristig auch in also Hörfunk, dann kam Synchron und dann eben auch Schauspieljobs.
Simon, du bist ein großer Fan unter anderem vom Schauspieler Morgan Freeman, weil, wie du sagst, er es schafft, sehr viel mit den Augen zu spielen. Das hat dich immer irgendwie fasziniert. Wie genau funktioniert es denn, mit den Augen zu spielen, und was löst es also bei dir aus, wenn du sowas siehst?
Ich finde es total faszinierend. Ich kriege das noch nicht so hin, weil ich bin neigt leider immer noch mal dazu, dass man denkt, man muss Emotionen irgendwie jetzt auch noch zeigen. Der größte Fehler eigentlich im Schauspieler Morgan Freeman. Also meine Mama hat immer gesagt, du musst es nur denken. Und das ist das Gleiche, was er macht quasi. Du brauchst, wenn du einen traurigen Menschen, also jemanden sehen, der mit den Tränen kämpft, macht dich nicht traurig. Aber jemanden zu sehen, der wirklich, wo du spürst, da kommt die Trauer gerade an. Oder noch interessanter, der kämpft gegen die Trauer an. Und das machst du ja ohne das, was im Gesicht passiert. Das ist ja das, was dich dann mitberührt. Menschen weinen zu sehen, kann auch berührend sein, aber Menschen zu sehen, wo du merkst, okay, das bricht gleich aus und der will das nicht. Und das schafft Morgan Freeman. Also der Morgan Freeman, Michael Caine ist auch so ein Typ. Der schaut fünfmal in die Kamera, das ist eigentlich der gleiche Blick, aber im Kontext siehst du, boah, der ist gerade sauer, der ist gerade, weiß ich nicht, das fasziniert. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, ich muss erst zu alt werden.
Als deine Mama in den 70ern den Papa kennengelernt bzw. geheiratet hat, wurde ihr das in der Branche als strategisch unklug vorgeworfen und dass sie das doch irgendwie lieber geheim halten sollte. Hat sie dir mal von diesen Beweggründen erzählt, wieso sie es eben nicht getan hat?
Weil meine Mama sich nie hat was verbieten lassen. Also das hat sie mir nicht aktiv erzählt, aber so schätze ich sie ein. Und die hat gesagt, das ist mir doch wurscht. Ich verstecke doch nicht, ich liebe diesen Mann und ich mache das doch nicht geheim. Meine Mama ist, wenn die eine Emotion hat, dann immer raus damit. Und deswegen ihre größte Emotion, die Liebe, würde sie nie verstecken. Da hat sie gesagt, da könnt ihr mir am Arsch lecken. Ist dann auch ein bisschen passiert. Also es gab so einen klaren Einbruch in ihrer Karriere. Aber im Endeffekt hinten raus hat sie auch nicht geschadet. Das waren halt dann 4-5 Jahre. Und dann hat sich aber ihre Qualität und ihre Menschlichkeit auch einfach durchgesetzt. Und das ist auch was ich an ihr bewundere. Ich weiß jetzt am Ende, wo die so krank war, oder wo nach ihrem Schlaganfall, da hat sie sehr viel gejammert. Und wir Kinder, wir und meine Geschwister und ich, wir haben uns immer so, uns hat es so genervt, weil wir dachten, Mama, du bist doch so ein positiver Mensch, warum jammerst du? Und im Nachhinein haben wir gecheckt, also nach dem Tod leider erstens klar geworden, so, nee, die Mama hat nicht gejammert, die Mama hat wie immer einfach gesagt, wie es ihr geht, ehrlich. Und zwar, wenn es ihr scheiße geht, hat sie nur gesagt, mir geht scheiße heute, ich habe keinen Bock auf das, ich will gescheit selber laufen können. Und es war kein Genörgel, sondern es war das, was sie ihr ganzes Leben lang gemacht hat. Sie hat einfach sich ungefiltert gezeigt und in dem Fall ging es ihr halt mal schlecht. Und dann hat sie natürlich auch das Recht, das auch 5 Tage am Stück mal auszusprechen und hat mich wieder dann im Nachhinein gezeigt, es war krass, Mama, du warst einfach ein guter Typ.
Ja, toll, dass man sowas auch kann. Also ich stelle mir es in gewissen Situationen auch eher schwierig vor, dann doch das zu sagen, was man denkt.
Ja, ja. Voll. Das ist ja klar. Das ist ja das typische, die Smalltalk Münchner, na, wie geht's? Alle sagen gut, weil man den anderen nicht überfordern will, aber meine Mama sagt, mir geht's scheiße. Das ehrlich gesagt, mich nervt es so.
Das ist auch eigentlich was typisch Amerikanisches, oder? Da fällt mir besonders auf.
Ja, die warten ja teilweise gar nicht mehr auf die Antwort.
Ja, gar kein Interesse. Ja. Wann wurde dir denn von außen bewusst gemacht, dass du anders sein müsstest als andere? Und welche Erfahrungen haben dich da persönlich irgendwie geprägt, nachhaltig?
Wie meinst du, dass ich anders sein müsste, dass ich mich anders verhalten sollte?
Genau.
Boah, ich glaube, das kommt so schleifend. Die wird es schon irgendwie früh klar, dass du anders bist. Also klar, ab dem Kindergarten. Und damals war das ja wesentlich weniger divers alles noch. Also in Puchheim, in meiner Grundschule war ich, glaube ich, meine Schwester war eine Stufe über mir und ich, wir waren die einzigen, glaube ich, 2 schwarzen Kinder, die ich zumindest so, das hätte ich gemerkt. Und das ist erstmal das Erste, dass es dir halt so von einfach optisch klar wird, dass du anders bist. Dass man sich anders verhalten muss, kam einerseits von außen, aber auch von Familien intern, weil das war eben mein Papa dann auch, der uns gesagt hat, so, ihr müsst besser, also nicht jetzt so als Leistungsdruck, sondern er hat immer gesagt, wenn du mit deinen 4 Freunden mit 13, ihr klaut was, bei den 3 Jungs, bei den 3 weißen Jungs, da sagen die Leute, ah komm, die Lausbum, ne, passiert immer. Und bei mir sagen sie, also es war Papas Ding so, ah ja klar, der Schwarze klaut. Und das, tatsächlich habe ich ja so eine ähnliche Erfahrung gemacht, also ich bin, weil ich weiß noch, eine Fahrradkontrolle in der 8. Klasse oder so war es, Radelausflug, Wandertag. Und wir sind irgendwie mit dem Fahrrad vom Germeringer See nach Puchheim zurückgefahren mit unserem Biolehrer, Herr Richter, schöne Grüße. Und dann kam eine Polizei, es war meine erste Polizeikontrolle tatsächlich, 8., 7., 8., ich weiß es nicht genau. Und dann Polizei, uns angehalten und dann haben sie mein Fahrrad kontrolliert, Rahmennummer. Und dann kam mein Lehrer halt an, der Aufsichtsperson war, so, was machen Sie denn da? Ja, wir wollen ja schauen, ob das Radl von mir geklaut ist. Und er so, wollen Sie dann alle Fahrräder kontrollieren? Nein, nur von Ihrem. Und dann hat er noch, wollen Sie mein Fahrrad auch kontrollieren? Er sagte, sie klauen doch keine Fahrräder. Und dann haben die halt nur mein Bike kontrolliert. Und es war natürlich super demütigend, auch vor der Klasse in dem Alter. Und ja, und so Erfahrungen haben dann dazu geführt, dass man gemerkt hat, okay, ich bin irgendwie immer anders unter Beobachtung.
Ja. Du hast ja den Alltagsrassismus generell ja schon immer thematisiert, auch in deinem Buch, auch im Kabarettprogramm. Was haben denn diese fast täglichen Anfeindungen auf der Straße, von denen du ja auch erzählst in deinem Programm, was haben die mit dir gemacht? Also vielleicht haben die dich auch irgendwie verändert in der Zeit?
Naja, zum Glück nicht so wirklich. Also ich, natürlich war ich, hat es mich geärgert, aber ich habe dann irgendwie, ich habe halt einfach ein gutes Umfeld, das muss man sagen. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Freunde immer schon. Und das hat mir so viel Stärke gegeben, dass mich das nicht zermürbt hat. weißt du, weil ich wusste, ich bin gut, weil ich habe diese Freunde, diese tollen Menschen um mich rum. Und weil sonst kannst du, glaube ich, da kann es sehr ganz schwer an die Psyche gehen, auch an das Selbstbewusstsein, und zwar nachhaltig. Und natürlich war ich abgefuckt. Also je älter ich wurde, desto nerviger wurde es. Gerade Teenagerzeiten, dann bis so Mitte 20, wo ich wirklich so viel von der Polizei kontrolliert wurde, das glaubt mir immer kein Mensch. Und es nervt dann einfach nur. Und du bist wirklich so, was wollt ihr denn von mir? Dann schreibt euch jede Kontrolle auf und schreibt nichts gefunden. Lasst mir einfach mal in Ruhe. Ich möchte einfach nur nach Hause fahren. Ich möchte einfach nur hier Fahrrad fahren. Und das war tatsächlich so ein Abfuck. Und ich habe es halt dann natürlich, das hat mich dann noch mehr motiviert, diesen Humor zu nehmen. Und so, dass mich diese Anfeindungen komischerweise berührt haben, kam auch erst im Nachhinein eben so, also das ist kein Stichtag, aber so grob nach Papas Tod. Dass ich dann auch mit meinem Programm, wo ich gemerkt habe, krass, ist es schon ganz schön viel, was dir so passiert ist. Also dafür grinst du mir noch ein bisschen viel, du Bengel. Nee, mache ich ja gerne, aber das ist tatsächlich, da habe ich gemerkt, oh, das ist schon eine ganz schöne Menge. Also ich könnte auch ein verbitterterer Mensch sein, ein aggressiverer Mensch. Ich bin froh, dass ich es nicht bin, weil es nicht mein Naturell ist, aber ich hätte Anlass dazu.
Ja, verständlicherweise. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bühne für dich auch immer so ein bisschen Therapie war und vielleicht auch noch ist, oder? Also man setzt quasi die Clownnase auf und zieht unschöne Situationen irgendwie ins Lächerliche. Bis zu welchem Grad funktioniert denn dieses Konzept?
Du, theoretisch funktioniert es bis überall. Es ist ja kein aktives Konzept natürlich. Also ich mache das ja nicht, oh, was war, wo ist meine letzte Verletzung gewesen, die benutze ich, sondern das ist ja, das macht das Gehirn ja schon ganz schön für uns selber oft. Und eigentlich geht's fast immer. Also man kann theoretisch über alles lachen. Wie viel du dann wirklich weggelacht hast, ist natürlich die andere Frage. Also oft holst du natürlich auch die Geschichten wieder rauf. Das darf man auch immer nicht vergessen, auch wenn man so Interviews drüber redet und gerade an alle Hater da draußen, die dann immer so tun, dass man dieses Rassismus-Thema benutzt, um Aufmerksamkeit zu kriegen, kann ich einfach sagen, das macht niemand, weil es natürlich für mich auch immer ätzend ist, diese Geschichten wieder rauszuholen. Also ich habe jetzt hier nichts Schlimmes erzählt, aber es ist ja echt, meine Frau angespuckt wurde und so. Das sind ja alles Sachen, die verletzen mich immer, zählen ja auch. Und dann gehe ich aus dem Interview raus und dann nehme ich die auch wieder mit. Plus ich setze mich nochmal ins Brennglas von den ganzen Rechten, weil die sagen, ah, jetzt will der sich wieder aufmucken, dann kommt Social Media dazu. Deswegen nur kurz als Zwischenmeldung, niemand macht es um Aufmerksamkeit. Meine Aufmerksamkeit will ich mit meiner Comedy haben und mit nichts anderem.
Ja. Stimmt es, dass du bis heute immer noch vorsichtig tatsächlich bist, wenn du in die Kneipe gehst und dich erstmal umschaust, was da so für Leute drin sitzen?
Ja, generell.
Das ändert sich nicht.
Das ändert sich nicht, das ist aber einfach auch gelernt. Also das müsste ich mir aktiv aberziehen, dass ich einfach einen vorsichtigen Blick habe. Auch generell Bahnhöfe, überhaupt Menschen, unbekannte Lokalitäten, da schaue ich immer ein bisschen und hat sich auch schon ein paar Mal als nicht so blöd bewährt. Also ich bin auch in München mal von irgendeinem komischen, ganz strange Verfolgungsjagd mit so einem besoffenen alten Nazi, also so richtig so klassisch noch mit, und der war aber so dicht und ist dann weggegangen und ich weiß nicht, da bin ich, das war am Sendlinger Tor, da bin ich echt immer so von, einfach nur weggegangen, rauchend, weil der konnte auch nicht laufen, immer an der Ecke stehen geblieben, so läuft er mir jetzt hinterher und wie so Walking Dead, dann kam der um die Ecke und dann bin ich irgendwann so in die Lola-Bar gelaufen, da hat ein Kumpel von mir, der Michi, der hat jetzt einen Easy Tiger übrigens, bin ich so rein, mich verfolgt gerade in so ein Fascho irgendwie, aber in Zeitlupe. Und er meinte, komm, geh in die Küche. Dann habe ich in der Küche gewartet und ist ausgesessen. Und der ist dann an diesem Laden vorbei. Und dann war ich schon mal da. Ich habe noch zwei Bier getrunken. Und aber das war das auch total abgefahren, ja.
Was man so hört, du könntest wahrscheinlich noch in 30 Jahren Bücher drüber schreiben. Die Ideen würden nicht ausgehen wahrscheinlich.
Das ist schön am Leben.
Simon, bleiben wir mal bei Lieblings-TV-Formaten. Von mir persönlich, wir haben die zwei Hamburger in München, die zwei Hamburger schon angesprochen. Kommen wir mal kurz zu der Sendung Lebenslinien, ich bin ein großer Fan davon. In dieser Sendung wurdest du auch porträtiert. Wie emotional ist das denn, wenn man so einem Kamerateam Einblicke in das eigene Leben gewährt und selbst auch, ja, ich sag mal, zurückblickt, auch zu dem Elternhaus fährt, von dem man kommt. Hat dich das nach diesem Dreh erstmal beschäftigt?
Volle Kanone. Es ist total krass, das denkt man nicht, weil ich ja schon eigentlich auch viel rede und viel erzähle, aber wenn du in so Situationen reingehst und nochmal so richtig aktiv nachdenkst, was war denn, als ich 9 war? Und dann wirklich dann, danke Annika, dann haben die es auch möglich gemacht, dass ich eben in mein Elternhaus in den Garten rein dürfte. Und da nochmal zu sehen, und dann sehe ich diese alte Wasserpumpe, die mein Papa da irgendwie installiert hat, die keinen Milliliter Wasser aus der Erde gepumpt
die
hat.
Die immer noch da ist.
Die immer noch da ist, weil es halt schön aussieht. Und das ist total krass. Also da kamen mir auch mehrfach die Tränen. Die haben das dann halt so ein bisschen geschnitten, weil das einfach, dann kommt es so nah hin und dann kommen nochmal Bilder, die du gar nicht, die halt irgendwie wirklich ganz weit hinten im Hinterstübchen sind, kommen raus. Ich fand es total cool. Auch mit meinen Jungs, Lust, mit meinen alten Freunden noch dieses Schulgelände abzugehen und dann nochmal sich zu erinnern, boah krass, da haben wir das erste Mal irgendwie gesoffen, da haben wir das erste Mal andere Sachen gemacht, die man nicht trinken kann, aber die auch berauschend sind und so.
Die man nicht trinken kann. Yeah.
Und es war total cool, also alles, alles. Es war sehr schön, da nochmal irgendwie auf diese Reise zu gehen, wirklich.
Es war deswegen auch nochmal sehr emotional, weil deine Mama tatsächlich ein paar Monate vor der Ausstrahlung verstorben war. Die kam da natürlich auch nochmal zu Wort in der Sendung. Wie war das, sie da nochmal so zu sehen quasi?
Ja, krass. Also wir haben damals dann im Johannescafé habe ich so eine Art Public Viewing gemacht, so Friends and Family. Und da, die kannten alle die Mama natürlich, alle meine Freunde kannten die Mama. Und das war, also es wurde erstmal mehr Flüssigkeit verloren als aufgenommen im Johannescafé, glaube ich. Es war wirklich krass und für mich auch total, ja, abgefahren. Aber es ist eh, das ist auch Fluch und Segen von Mamas Beruf, weil die halt natürlich immer noch präsent ist. Und das Schöne ist, ich kann mir meine Mutter eigentlich in allen Emotionen einfach holen, wenn ich möchte. Dann weiß ich, okay, eine Szene, wo sie ausrastet, dann google ich einfach hier frische Ware, den und den Film. Und neulich war ich auf dem Laufband im Sportstudio, wie wir Kids sagen, im Fitness und habe irgendwie einen Podcast gehört über Martin Luther King mit O-Tönen. Und auf einmal hatte ich meine Mama auf den Ohren, weil die halt die O-Töne von Coretta Scott King gesprochen hat, von seiner Frau. Und dann hat sie mich fast vom Laufband.
Das war gar nicht geplant.
Das war nicht geplant. Ich wusste nicht, dass sie da drin ist. Ja, das war so ein Bayern 2 Podcast. Und so, deswegen ist es schon schön, sie wieder zu sehen auch. Auch wenn es natürlich berührt. Aber es ist ja, wie gesagt, immer eine schöne Berührung.
Vielleicht auch, wenn man daran glaubt, dass die Personen quasi noch um einen herum sind, vielleicht auch eine schöne Möglichkeit quasi, dass sie dir irgendwie ab und zu auch mal ein Zeichen geben können. Ja. Hier, ich bin übrigens hier.
Ich habe, Entschuldigung, ich habe so alte TV- und Mini-VHS-Bänder noch Ewigkeiten gehabt in so einem Koffer und habe das jetzt mal digitalisieren lassen. Irgendwie kostet ganz schön viel Geld, erstaunlicherweise, aber habe ich machen lassen und da sind halt auch alte Videos drauf von meinem Papa noch, wo der irgendwie kurz vor seinem Tod sogar, wo dann London mal seine Schwester es erstmal besucht hat und so. Und ich habe das meiner Frau gezeigt und der kam ihr die Tränen, weil die meinte, ich höre gerade das erste Mal die Stimme von deinem Vater. Ach. Weil sie ihn natürlich ja gar nicht kennengelernt hatte. Und ja, jetzt muss ich selber schon wieder, weil sowas ist halt irgendwie cool, dass ich, weil von der Mama habe ich alles, auch Videos und ich habe noch Sprachnachrichten von ihr und so. Das war, wollte ich nur sagen, dass ich vom Papa natürlich wenig vorhanden ist.
Aber da kannst du dich natürlich glücklich schätzen, weil das hat natürlich nicht jeder, ne?
Ja.
Auf so einen Fundus zurückgreifen zu können, vor allem den von der Mama. Simon, 43 Jahre alt mittlerweile.
Lass uns nicht immer. Warum fangen wir jetzt Streit an?
25 Jahre alt mittlerweile. Wir bleiben in der werberelevanten Zielgruppe, kann man quasi sagen. Du stellst dich verschiedensten Fragen in deinem neuen Programm Hybrid, spreche ich es richtig aus?
Hybrid, richtig. Perfekt ausgesprochen. Wahnsinn, Gänsehaut.
Beziehst dich unter anderem nicht nur auf deine Herkunft, sondern auch aufs Alter einfach. Ja. Erzähl uns mal ganz kurz, was erwartet einem im neuen Programm?
Also jetzt mal, falls jemand die Alten auch gesehen hat, es ist Stand-Up-Hicker, wenn man das so sagen kann. Es ist auch so eben jetzt geht es eigentlich wenig um die Hautfarbe. Natürlich kommt die manchmal so ein bisschen rein, weil es einfach die Sachen, die mir im Leben passieren, hat oft damit zu tun haben. Es geht viel darum eben tatsächlich um diesen Switch auf über 40 jetzt und ich frage mich halt, du siehst mich hier, ob ich noch so rumlaufen kann, wie ich rumlaufe.
Kernknackig, jung, gesund.
Oder ob ich aussehe wie so ein Streetworker oder so. Weißt du, so ein Vertretungslehrer, der einen auf cool macht. Hey, Kids, ne? Und ja, dann sind halt einfach, es sind einfach tatsächlich Alltagsthemen. Da ist alles dabei. Man muss halt immer so einen Titel haben und so einen Pressetext schreiben. Mhm. Aber im Endeffekt geht's ein bisschen um dieses Hybrid auch, eben diese Zwischenwelt zwischen, ich bin noch irgendwie jung, also ich kann noch auf Fridays for Future Demos mitlaufen, ohne als Bulle irgendwie, oder Polizist, verdächtig zu werden. Und ich kann mich aber auch mit 70-Jährigen an Stammtisch hocken und über die Jugend schimpfen. So, ich bin genau dazwischen. Bin ich das Bindeglied der Generation quasi, in diesem großen Generationenkonflikt. Oder wir, die wir irgendwie um meinen Jahrgang rum sind. Darum geht's viel, dann geht's viel über meine Frau und mich auch. Da haben wir auch ein paar lustige Erlebnisse natürlich. Auch da mein Wandel von eben dem durchgeknallten, verplanten Freak, weil meine Frau noch verplanter ist, muss ich auf einmal die Ordnung auch halten zu Hause, was auch eine komplett neue Aufgabe für mich ist. Genau, und solche Sachen. Also es ist sehr lustig. Es ist nur schwierig, das quasi zu beschreiben.
Ja. Und zusammenzufassen vielleicht auch. Es wird zum Beispiel die Frage aufgeworfen, ob man ein guter Vater sein kann, wenn man sich selbst noch wie ein Kind fühlt.
Zum Beispiel, ja. Und das ist natürlich eine Frage, die ich mir natürlich stelle.
Oft stellst.
Ja, und generell, ich lebe ja auch in zwei Welten. Also ich habe viele Leute, die mit mir Abi gemacht haben oder überhaupt in meinem Alter sind, die halt schon wesentlich die würde ich anrufen, wenn ich einen Tipp brauche, was, wo ich einen Erwachsenen für brauche quasi. Also ich fühle mich eigentlich noch nicht wie ein Erwachsener, muss aber jetzt für meinen Sohn natürlich schon, der ist jetzt 6, der glaubt mir alles. Also wenn der mich fragt, weil wie repariert man ein Fahrrad, so wie ich es mache, denkt er, das ist die Wahrheit. Ich weiß aber selber nicht, jetzt im Zweifel.
Ja, ein schwieriger Grat tatsächlich.
Es ist ein Tanz auf der Klinge, ja. ein Ritt auf dem...
Ein Teufelsritt auf jeden Fall. Ja. Du hast mal gesagt, dass die meisten Dinge in deinem Leben dann passieren, weil du zufällig mit jemandem ins Gespräch gekommen bist, ohne irgendwie groß zu wissen, was die Person eigentlich macht. Mhm. Zusammengefasst kann man sagen, die Dinge kommen auf dich zu und nicht du auf sie. Glaubst du an sowas wie so einen göttlichen Plan oder ist das tatsächlich immer nur Zufall?
Ich glaube einfach daran, dass mein Leben mir passiert. Also natürlich kann man so ein bisschen Einfluss drauf nehmen durch Entscheidungen, aber im Endeffekt kann ich mir jetzt vornehmen, übernächstes Jahr, weiß ich, eine eigene Late-Night-Show zu haben. Ob es passiert, da ist so viel Zufall, was da reinspielt. Mhm. Alles, also ich glaube schon so ein bisschen, dass Zufall ist, dass man Glück haben muss. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sehr viel Glück hatte. Ich weiß auch, was ich kann so. Ich habe jetzt nicht nur Glück. Mhm. Nur mit Glück kommt man auch nicht weit. Mhm. Aber ja, auch da ist die Wahrheit irgendwo dazwischen, im hybriden Raum so dazwischen. Man muss halt ein bisschen was machen. Ich persönlich bin auch keiner, der sich jetzt zu sehr auf was versteift und denkt, ich habe das jetzt ganz alleine selber in der Hand, wie das wird. Also ich mache mir einfach, da habe ich doch noch den Hans-Guck in die Luft vielleicht ein bisschen drin. Und manchmal passiert es einfach. Also gerade jetzt in meinem Schauspielberuf, diese Karrieremenschen, die, was sei ihnen auch vergönnt, die halt wirklich, die rennen, ich will Produzenten treffen und das Berlinale und jetzt will ich muss mit dem heute noch reden und mit dem. Ich gehe auf die Berlinale, aber ich gehe halt da primär hin, entweder um mir Film anzuschauen, Lüge, oder um oder um einfach da meine Kollegen und Kolleginnen zu treffen und eine gute Zeit zu haben. Und dann quatscht man und dann ist mir schon super oft passiert, dass dann jemand sagt, ja, ich bin übrigens hier, ich produziere gerade da und da und du bist ein cooler Typ, lass mir Nummern austauschen. Mhm. Wenn ich vorher gewusst hätte, der ist ein Produzent oder die ist eine Produzentin, dann hätte ich auch...
Das wäre aufgeregt gewesen.
Ja, dann will man so gefallen und dann redet man auf einmal, wie man denkt, dass man reden muss und so habe ich ja halt geredet, wie ich als Simon rede. Mhm. Das ist ja immer das Beste, was du machen kannst, also auch für den Beruf auf der Bühne, der beste Simon ist der, so wie ich ihn gut finde. Mhm. Und beim Schauspiel eben auch eigentlich. Das ist dann immer, viele machen dann noch einen Fehler, dass sie denken, irgendwas spielen, aber eigentlich spielt so, wie es der Dominik machen würde und der Dominik gut findet, weil das ist das Beste, was du abliefern kannst. Ob es dann jemand gefällt, müssen die entscheiden.
Mhm. Aber das ist doch tatsächlich die beste Herangehensweise, oder? Einfach die Sachen auf dich zukommen lassen.
Ja, ist auf jeden Fall am entspanntesten und ich mag es gerne ein bisschen entspannt.
Simon, du hast es tatsächlich nicht immer einfach im Leben gehabt. Das haben wir heute auch so ein bisschen rausgehört. Das hört man auch aus deinem Programm raus, auch aus den Büchern, die du geschrieben hast. Trotzdem hast du irgendwie den Witz und den Humor nie verloren. Was ist das Rezept dafür?
Ja, Witz und Humor haben. Und ich glaube auch einfach, manchmal muss man sich mal wieder so kurz mal einen Schritt zurückgehen. Und ich habe es nicht einfach gehabt. Klingt jetzt wirklich fast dann zynisch, wenn man überlegt, dass es wirklich wesentlich viel mehr Leute gibt, die es wesentlich uneinfacher hatten. Und das ist tatsächlich, was mir auch manchmal hilft, auch wenn es beruflich frustrierend ist oder, er weiß nicht, weißt du, in so Momenten, wo man denkt, scheiße, es ist unfair. Und da muss man, wenn man selber den Gedanken hat, es ist gerade unfair mir gegenüber, dann muss man immer kurz auf Pause drücken, einen Schritt weggehen und sagen, okay, was... Wie fair ist denn mein Leben zu mir und wie unfair ist es zu anderen? Und sich da wieder einordnen und dann zu merken, ja, okay, ich habe es doch ganz gut erwischt, glaube ich. Und das hilft mir tatsächlich oft. Also auch, geht um ganz vielen Richtungen, auch beruflich, weil man dann denkt, okay, warte mal, du verdienst gerade dein Geld damit, dass du das machst, was dir wirklich sehr viel Spaß macht. Klar muss ich da sehr viel für arbeiten auch, aber ich stehe auf der Bühne abends, bringe 2 Stunden die Leute zum Lachen und das ist meine Arbeit. Also auch das Schreiben und so, aber weißt du, wenn man das sich immer wieder ins Bewusstsein ruft, ich glaube, das ist schon sehr heilend.
Seine letzte Frage tatsächlich, dann haben wir es hier auch schon. Eine Frage, die ich jeder Gästin und jedem Gast hier in der Sendung stelle, heute gerne auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Glück bedeutet für mich tatsächlich, meine Menschen um mich zu haben. Und das ist sehr weit gefächert. Das ist von meiner Frau, meinem Sohn, meine Geschwister, meine Freunde, das ist das Schönste. Also ich finde, ich bin ein Menschenmensch und das ist mir das Wichtigste. Dann geht's mir gut. Da kann es mir scheiße gehen. Ich kann auch krank sein. Das kann man alles nicht vermeiden. Aber solange meine Leute da sind, bin ich, behaupte ich jetzt mal, glücklich.
Sehr schön. Ja. Tolle Antwort. Ja. Wir freuen uns ja auf das aktuelle Programm. Du bist jetzt wieder unterwegs im Herbst. Ich gucke mal kurz auf mein Blatt Papier. 16.8. zum Beispiel in Crailsheim. Haben wir den 21.9. in Reutlingen, den 26.9. in Germering. Und dann hatten wir noch einen Termin, glaube ich.
Den 27. in Aschaffenburg und am 28. bin ich in Schöngeißing, weil in meiner quasi fast alten Hut bei Fürstenfeldbruck.
Beim Schöngeißinger Funkturm, den kenne ich.
Den kennst du, ja. Du bist in der Funkwelt zu Hause. Und ansonsten auf www.simonpierce.de. Da gibt es alle meine Termine. Ich bin nämlich überall, auch im Norden und im Osten und im Westen.
Verstehen dich da oben im Norden?
Alle!
Ja, wirklich!
Alle.
Hey Simon Pierce, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr schön war das, richtig cool, wirklich.
Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Programm am besten.
Auf jeden Fall. Ciao!
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.